3, 2, 1.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.
Hi, schön, dass ihr alle da seid. Ihr fragt euch vielleicht, wie Chris und ich dazu gekommen sind, diese Lesung zusammen zu machen. Wir sind nicht nur befreundet und wir machen es auch nicht nur, weil wir befreundet sind, sondern weil wir festgestellt haben, dass sich durchaus eben Überschneidungen zwischen unseren Büchern ergeben. Einerseits ist, glaube ich, eine wichtige Überschneidung, dass beide Bücher, also das Buch von Chris als Sachbuch, mein Buch als Roman, beschäftigen sich mit der Frage von politischem Handeln. Die andere ist eine historische, würde ich sagen. Ich glaube, die Seenotrettung hätte es so nicht gegeben, wenn es den arabischen Frühling nicht gegeben hätte. Und das ist quasi so der Ursprung auch beider Bücher. Und die letzte ist, dass wir beide auf eine Art versuchen, einen Rückblick zurückzuschauen, um eigentlich zu versuchen, in die Zukunft zu blicken. So ein bisschen Walter Benjamin-mäßig. Und so sind wir dann irgendwie dazu gekommen, zu sagen, hey, wir machen die Lesung zusammen. Und das haben wir letztes Jahr sehr viel gemacht, über 10 Lesungen. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dieses Halbjahr keine Lesung zu machen. Und dann hat mich Chris gefragt und ich konnte dann natürlich nicht Nein sagen. Genau, und damit übergebe ich eigentlich auch schon an Chris und die erste Textstelle.
Ja, danke schön auch nochmal von mir. Ich mache noch eine kurze Einleitung, weil ihr habt es ja gesehen, das Buch heißt 10 Jahre zivile Seenotrettung und kam letztes Jahr raus und die Ausstellung heißt 10 Jahre zivile Flotte und findet dieses Jahr statt. Wir haben zweimal 10 Jahre jetzt beschlossen zu feiern und das liegt daran, dass quasi die Idee dahinter ist so ein bisschen, einerseits wollten wir die Ausstellung auch letztes Jahr ursprünglich mal machen, aber die Seenotrettung hat 2015 ihren Anfang genommen mit Sea-Watch und die zivile Seenotrettung mit Sea-Watch und mit Ärzte ohne Grenzen, die 3 Schiffe aufs Mittelmeer geschickt haben. Und was dann passiert ist, das hat damals nämlich noch gar niemand erwartet, ist, dass daraus eine riesige Bewegung entstanden sind, dass sich ganz viele Organisationen gegründet haben und ganz viele Schiffe aufs Mittelmeer geschickt haben. Unter anderem Jugend rettet, CI, Proaktiver Open Arms in Spanien, Mediterranea in Italien, Save the Children, auch eine Riesenorganisation, hat sich auch noch angeschlossen. Es gab ganz viele kleine bis große Organisationen, die diese Flotte dann gestartet haben, die dann eben 2016 tatsächlich auch einen riesigen Unterschied im Mittelmeer gemacht hat. Ich fange jetzt die Lesung aber trotzdem nochmal 2015 an, also vor 11 Jahren, und zwar ziemlich genau vor 11 Jahren, Anfang April, mit einer Geschichte aus der Sea-Watch-Gründungszeit. Eine Minute Menschlichkeit. Während sich an der Elbe Kapitäne und Crew die Klinke in die Hand gaben, vielleicht noch kurz zur... Die Einordnung braucht es wahrscheinlich noch. Sea-Watch kam so zustande, dass sich ein paar Brandenburger und Berliner Landratten zusammengeschlossen haben und gesagt haben, nach diesen Bootsunglücken 2013, nachdem Italien die Seenotrettungsmission, die staatliche Seenotrettungsmission Mare Nostrum 2014 eingestellt hatte, dass es so nicht geht, dass die EU die Leute da nicht einfach ertrinken kann und haben dann so einen 100 Jahre alten Fischkutter gekauft. Den haben sie Sea-Watch getauft und umgebaut und sind damit Richtung Mittelmeer gefahren. Und an dem Punkt sind wir jetzt quasi. Während sich an der Elbe Kapitäne und Crew die Klinke in die Hand gaben, war im Mittelmeer am 12. April 2015 ein weiteres Boot gesunken. 400 Menschen hatten ihr Leben verloren und Harald Höppner, der Gründer von Sea-Watch, eine Einladung zu Günther Jauch erhalten. Thema der brandaktuellen Sendung: Das Flüchtlingsdrama. Was ist unsere Pflicht? Weitere Gäste: Rechtspopulist Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche, Rechtspopulist und Ex-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU, besorgter Bürger Christian Haase von der Bürgerinitiative Bautzen und Heribert Prantl, der abschottungskritische Politikchef der Süddeutschen Zeitung. Ein Panel voll weißer Männer mit klarer Schlagseite nach rechts. Allerdings hatten Jauch und sein Produktionsteam nicht mit Ruben Neugebauer gerechnet. Der konnte sich als frisch gebackener Sea-Watch-Pressesprecher die Gelegenheit nicht nehmen lassen, eine der wichtigsten deutschen Polit-Talkshows in guter Kommunikationsguerilla-Manier zu kapern. Außerdem hatte er Bedenken, dass Hands-on Harald in einer Runde gut geschulter rhetorischer Politiker schlichtweg schlecht abschneiden würde. Ja, da haben wir dann halt erstmal bei der Produktionsfirma angerufen und gesagt, wenn nicht mindestens eine Frau und eine betroffene Person mit auf dem Panel sitzen, dann sagen wir die Teilnahme öffentlichkeitswirksam ab. Und dann haben sie tatsächlich noch eine geflüchtete Frau eingeladen, Maja als Tschechin, die dann auch den besten Satz der ganzen Talkshow gesagt hat, ich bin den Schleppern dankbar. Nachdem Haralds Platz auf der Bühne erfolgreich umverteilt war, blieb ihm ein Auftritt als Publikumsgast, den Jauch in einer Gesprächspause des Podiums zu seinem Projekt befragen würde. Harald hatte bereits im Scherz angekündigt, eine Schweigeminute einzufordern, falls er sich in die Ecke gedrängt fühle. Nach einigen Überlegungen im Kreise unserer Kollektivkolleginnen bei Jip und Peng überzeugte Ruben Harald von der Idee, diese Schweigeminute zum Kerninhalt seines Auftritts zu machen. Außerdem übte er mit Harald drei Sätze, um den Moment der Stille zu erzwingen. Einer davon lautete, Deutschland muss eine Minute haben, um diesen Menschen zu gedenken. Am Abend der Sendung ist die Stimmung an Bord der Sea-Watch angespannt. Oder wie Ruben sagt, Gott, hatte ich Schiss in dem Moment, dass das schief geht. Denn Sea-Watch war eben nicht das Peng-Kollektiv oder das Zentrum für politische Schönheit. Bisher waren die Medien und die breite Öffentlichkeit dem Projekt mit großem Wohlwollen begegnet. Das für einen Medienstunt zu verspielen, wäre fahrlässig gewesen und hätte die Aussichten einer praktischen Intervention im zentralen Mittelmeer in vielerlei Hinsicht zurückwerfen können. Gleichzeitig verlangte die Realität eine Schweigeminute. Am Vorabend der Sendung, dem 18. April 2015, war ein weiteres völlig überladenes Holzboot zwischen Libyen und Italien gekentert. Noch waren die Zahlen unklar. Die wenigen Überlebenden berichteten von bis zu 900 Menschen an Bord. Tatsächlich würde sich die Katastrophe bei der Bergung des Wracks 1,5 Jahre später als die größte bisher dagewesene herausstellen. Insgesamt sollten 844 Leichen geborgen werden. Und Günther Jauch wollte mit drei Rechten über ihre Pflicht diskutieren. Auch ich sitze an dem Abend gespannt vor dem Fernseher und versorge Ruben und das Peng-Kollektiv mit Ideen für Twitter-Posts, um den geplanten Hashtag Schweigejauch bereits vor Haralds Auftritt zu etablieren. Wir erinnern daran, dass sich Deutschland gegen die italienische Seenotrettungsmission Mare Nostrum gestellt und der deutsche Frontex-Chef jüngst die italienische Küstenwache sogar dazu aufgefordert hatte, ihre Rettungseinsätze außerhalb des Einsatzgebiets der Grenzschutzmission Triton zu unterlassen. Wir twittern Heribert Prantls SZ-Kommentar vom Vortag mit dem vernichtenden Urteil »Europa schützt sich vor Flüchtlingen mit toten Flüchtlingen«. Und dann ist Harald dran. Auf Günter Jauchs Eröffnungsfrage, wie das 25-jährige Mauerfalljubiläum mit seiner Idee zur Intervention auf dem Mittelmeer zusammenhinge, plappert er sichtlich nervös los. Ja, es gab schon immer Flüchtlinge zu DDR-Zeiten wie heute. Und wir haben gerade wieder gesehen, dass in der letzten Woche 1000 Menschen gestorben sind im Mittelmeer. Dann erhebt sich der Hühne mit dem Sea-Watch-Hoodie, lässt Jauch verdattert im Publikum sitzen und marschiert auf die Bühne. Ich möchte jetzt die Chance ergreifen, diesen Menschen ein Gedenken zu schenken, indem ich Sie bitte, eine Gedenkminute einzulegen. Bitte stehen Sie auf. Wir starren auf den Fernseher. Die überraschten Talkshow-Gäste folgen der Aufforderung. Selbst der Rassist Roger Köbel steht auf. Auch im Publikum erheben sich Menschen. Günther Jauch hat sich derweil wieder gefangen und versucht zu intervenieren. Herr Höppner, ich würde trotzdem gern bei allem gedenken. Doch Harald wirkt ihn ab. Herr Jauch, Deutschland sollte eine Minute Zeit haben, um dieser Menschen zu gedenken. Jetzt bitte. Dann schaut er stur auf die Uhr. Der Satz hat gesessen. Noch 10 Jahre später lacht Ruben, wenn er an diesen Moment zurückdenkt. Buzzword Deutschland. Da war bei Günther Lauch eben direkt Strammstehen angesagt. Doch in dem Moment selber weiß Ruben noch gar nicht, was eigentlich Sache ist. Er verfolgt die Show mit Joe und einigen anderen einigen Journalistinnen an Bord der Sea-Watch auf dem Weg nach Helgoland. Das Signal erreicht sie dort nur mit mehreren Minuten Verzögerung. Als Jauch bei ihm gerade erst zu Harald geht, trudeln bei Ruben die ersten SMS von Journalistinnen ein mit Bitten um Kommentare zur Schweigeminute. Noch ist unentschieden, in welche Richtung sich die Berichterstattung drehen wird. Die Presse an Bord, der Typ von Stern oder so, der meinte direkt, dass das voll der Fehler war, erinnert sich Joe. Und tatsächlich sah es für einen Moment nicht gut aus. Der erste Kommentar war vom Fokus, erinnert sich Ruben. Das weiß ich noch, weil mir total das Herz in die Hose gerutscht ist. Da war der Tenor eher peinliche Schweigeminute. Das haben sie aber hinterher gelöscht und durch einen anderen Kommentar ersetzt, der nicht so negativ war. Denn die ebenfalls schnell erschienenen Artikel eingeweihter Journalistinnen und die vielen positiven Kommentare in den sozialen Medien rissen das Ruder noch um. Eine Minute Menschlichkeit, titelte der Tagesspiegel. Das war anmaßend und richtig, urteilte der Stern. Selbst die konservative Welt kommentierte anerkennt, das war nicht peinlich, sondern stark. Als Harald nach der Sendung im Backstage noch einmal mit Günther Jauch zusammentraf, beklagte dieser: Sehr schade, Herr Höppner, dass Sie die kostbare Sendezeit nicht genutzt haben, um Ihr tolles Projekt vorzustellen. Harald antwortete nur trocken: Ach, Herr Jauch, das machen doch morgen alle anderen Medien. Er sollte recht behalten.
Ich weiß noch nicht so richtig, mit welcher Frage ich genau anfangen will, aber es werden schwierige Fragen werden für Chris, damit das auch ein bisschen fruchtbar als Resultat wird.
Wir haben so eine ganz schlimme Tradition auf diesen Lesungen entwickelt, dass wir immer versuchen, uns gegenseitig möglichst schwere Fragen zu stellen und uns nicht darauf gegenseitig vorzubereiten. Das Problem für mich dabei ist, dass Luna darin wirklich sehr viel besser ist als ich, sich solche Fragen auszudenken.
Ich würde gerne damit anfangen zu fragen, also die Schweigeminute war ja etwas sehr Symbolisches und die Seelennotrettung ist was sehr Praktisches. Und mich würde interessieren, was für dich das Verhältnis zwischen den Zweien ist. Und vor allem auch, was eigentlich quasi das politische Handeln in der Seenotrettung eigentlich bedeutet.
Ja, das versuche ich jetzt mal in 2 Minuten sauber zu beantworten. Das ist tatsächlich ein Thema, was Sea-Watch von Anfang an total begleitet. Und was wir auch heute wieder an allen Ecken und Enden ständig spüren. Die Diskussion in der Organisation, im Verein, in der ganzen Bewegung. Zwischen uns und andere Bewegungen, also auch wenn wir jetzt mit Gruppen wie Refugees in Libya reden, die selber durch diese brutalen Verhältnisse in Libyen und auf dem Mittelmeer gegangen sind und sich eigentlich ein sehr viel radikaleres, politischeres Handeln wünschen, während wir sehr eingespannt sind in Strukturen wie deutsches Vereinsrecht, internationales Seerecht, was uns eigentlich eher noch oft unterstützt, aber auch so Sachen wie Schiffssicherheitsverordnungen und alle möglichen Regularien, an die man sich so halten muss. Bei Sea-Watch ist die Frage vor allem auch darin angelegt, dass gerade dieses erste Jahr, es gab diesen 100 Jahre alten Fischkutter, mit dem eigentlich alle überzeugt waren, damit lässt sich gar keine Seenotrettung machen. Da hat sich eigentlich niemand Illusionen gemacht, dass wir hier das große Rettungsschiff wären. Sondern die Leute waren eigentlich der Meinung, wir rüsten eine schwimmende Notrufzelle aus, wir rüsten ein kleines Schiff aus, was Ausschau hält nach Booten mit flüchtenden Menschen, was Wasser verteilt und Schwimmwesten und aufpasst, dass da niemand direkt vor unseren Augen dann ertrinkt und dann aber staatliche Behörden alarmiert, damit die dahin kommen und die Einsätze eigentlich machen, also die Rettung eigentlich vornehmen und die Hilfestellung und die Menschen an Bord nehmen und sie an Land bringen. Das hat sich über die Jahre dann rausgestellt, dass das gar nicht unbedingt im Interesse der staatlichen Akteure ist. Dass es das vielleicht, dass es da so eine interessante kleine, kurze Phase 2014, 13, 14 gab nach diesen großen Bootsunglücken von Lampedusa, wo das im staatlichen Interesse aus irgendeinem Grund war, da mal ein Jahr so eine wirklich große Seenotrettungsorganisation zu machen. Aber davor und danach wurde sich eigentlich darauf beschränkt, wurde nicht viel gemacht und danach wurde sich dann auch da wieder zurückgezogen aus diesem Gebiet. Und wie man da dann als eine Organisation, als eine zivilgesellschaftliche Organisation, die da intervenieren will, mit umgeht, auf der einen Seite da vor Ort zu sein und in einem kleinen Umfang helfen zu können, auf der anderen Seite aber eigentlich auch dafür da zu sein, von der Grundidee her, politisch da an diesen Umständen was zu ändern und einerseits die Staaten dazu zu bringen, da zu intervenieren oder noch weitergehend eigentlich die Staaten dazu zu bringen, legale Einreisewege zu ermöglichen, damit die Menschen gar nicht erst auf diese Boote steigen müssen und diese gefährliche Überfahrt auf sich nehmen. Das bringt einen mega viele Widersprüche. Und das fängt an bei, können wir uns da noch rausziehen unter Protest und sagen, wir spielen hier nicht mehr mit in dieser ganzen Scharade, die da auf dem Mittelmeer stattfindet, wo sich staatliche Akteure zurückziehen, während Zivile deren Aufgaben übernehmen. Können wir uns da noch rausziehen? Können wir nicht, weil das hieße, dass wir im Zweifel Menschen ertrinken lassen. Also da sind wir schon auf den ersten Widerspruch 2016 gestoßen. Und so ging das weiter. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir eigentlich auch sehr viel radikaler politisch agieren müssten, sehr viel mehr zivilen Ungehorsam leisten gegen die Schikane, die uns in Italien jeden Tag auf allen möglichen Ebenen der Bürokratie und der Politik entgegenschlägt. Aber das hieße, wenn wir uns damit zivilem Ungehorsam zur Wehr setzen, dass potenziell unsere Schiffe beschlagnahmt werden, unsere Organisationen verboten werden, Leute eingesperrt werden und wir dann eben wieder nicht da vor Ort sein können, in dem bisschen Zeit, was wir noch haben, da vor Ort zu sein und einen Unterschied machen. Und das ist eine Aushandlung, die einfach von Anfang an da stattfindet, wo ich immer ein bisschen mehr auf der zivilen Ungehorsamsseite bin, aber auch keine Lösung dafür habe.
Wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, wie sich das in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, dann muss man ja feststellen, dass die EU, aber auch Deutschland da inkludiert, mittlerweile eher eine Politik des Todes betreibt im Mittelmeer. Also dieses Jahr sind allein schon jetzt in den ersten 2 Monaten 600 Menschen im Mittelmeer ertrunken, was halt, also so viele Menschen sind noch nie, sind noch nie ertrunken. Das liegt vor allem auch daran, dass es einen Sturm gab und kurz vor diesem Sturm sind sehr viele Menschen eben aufgebrochen. Und ich frage mich manchmal, ob diese eben zum Beispiel die Küstenwache oder die Politik überhaupt die richtigen Adressaten sind für das, was wir tun. Und damit komme ich auch zu dem Ort, an dem wir hier sind. Und zwar, was hat eigentlich die Seenotrettung mit der Gewerkschaft zu tun?
Ich würde sagen, dass da gibt es so einen Fakt, auf den ich versuche, in diesem Buch in 1-2 Kapiteln ein bisschen einzugehen. Eine Betrachtungsweise, über die hier in Deutschland leider sehr selten irgendwie Raum findet, weil über Flucht und Migration immer in so einem humanitären Duktus, auch von den ganz besonders auch von den Seenotrettungsorganisationen, aber auch von allen anderen Organisationen gesprochen wird. Es geht immer um die Flüchtenden, die sind dann erstmal Flüchtende, die sind irgendwie so nicht so viel anderes, Flüchtlinge früher. Aber was immer so ein bisschen dabei hinten unterfällt, ist, wer sind denn diese Flüchtenden? Das sind Arbeiterinnen, Das sind Arbeiterinnen aus dem globalen Süden, die ganz überwiegend entweder überflüssig sind oder also auch so Bäuerinnen ganz oft oder Fischerinnen, die aufgrund ökologischer oder anderer gesellschaftlich gemachter Begebenheiten sich nicht mehr von dem ernähren können, was sie ursprünglich gemacht haben. Das heißt, sie werden entwurzelt von der Subsistenz, von der Selbstversorgung. Und damit werden sie ja nach einem klassisch marxistisch-linken gewerkschaftlichen Verständnis zu Proletarierinnen, zu klassischen Arbeiterinnen, die auf der Suche sind, ihre Arbeitskraft irgendwo zu verkaufen. Jetzt sind sie dummerweise in Ländern geboren, wie Nigeria, Sudan, viele afrikanische Länder, teilweise auch so Länder natürlich dann wie Syrien, wo es dann teilweise auch noch ein bisschen so das die untere, mittlere Bürgertum erwischt, die vielleicht flüchten müssen, aber die dann meistens viel eher ein Visa kriegen, weil sie irgendwie auch das Geld haben, um sich irgendwie, um die Garantien zu zahlen, die nötig sind, um ein Visa zu kriegen etc. Aber die allermeisten, die auf diesen Booten landen, sind einfach mal so richtig verarmte Arbeiterinnen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, mit der man sich in Europa und gerade in der europäischen Arbeiterinnenklasse und gerade auch in den Gewerkschaften noch mal deutlich mehr auseinandersetzen müsste, dass Flüchtende eben nicht nur die Leute sind, die wir hier jetzt irgendwie so in den Arbeitsmarkt integrieren müssen, sondern dass da aus meiner Sicht, was auf dem Mittelmeer stattfindet, auch zu einem gewissen Grad sowas von einem globalen Klassenkampf auf eine Art hat. Weil sich die reichen Länder Europas, die ihren Reichtum ganz massiv aus der Ausbeutung afrikanischer Staaten im Kolonialismus oder auch danach ihren Reichtum aufgebaut haben, sich jetzt abgrenzen von den wirklich massiv verarmten und überflüssigen Menschen, die in den Ländern, in denen es eben keine große industrialisierte Wirtschaft gibt, in denen es diese Arbeit, die es hier gibt, gar nicht zu finden gibt, von denen sich abgrenzen. Und ich glaube, das ist genau, so ein Thema, was ich in dem Buch immer mal wieder so punktuell versuche anzuschneiden, aber was, glaube ich, eine viel größere Auseinandersetzung nochmal bräuchte im deutschen Kontext oder im gesamteuropäischen.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, also es gibt ja die bekannte Frage von, was kann man aus der Vergangenheit lernen? Die werde ich dir jetzt nicht stellen, weil wir festgestellt haben, vielleicht kann man nicht direkt was lernen, so im klassischen Sinne, und stelle stattdessen die Frage, was hat dich das Meer gelehrt? Weil dann habe ich auch eine Überleitung zu meiner Textstelle.
Die Überleitung hätte ich dir auch anders gegeben. Die Frage hatten wir schon zweimal. Also es fällt mir immer noch wahnsinnig schwer, immer kurz zu beantworten. Das Meer ist ein ewiges Auf und Ab im ganz wörtlichen Sinne. Ne? Da passieren immer irgendwie so Wellen und es passiert immer so eine Wellenbewegung und alles bewegt sich immer in Wellen. Und ich habe das sehr, sehr körperlich ganz oft zu spüren bekommen, weil ich regelmäßig sehr seekrank werde, wenn ich auf Sea-Watch-Schiffen unterwegs bin. Und es wirklich auch kein, also mir ist zumindest kein miserableres Gefühl bekannt, als so richtig, richtig seekrank zu sein. Und es ist für mich kein Wunder mehr, dass in früheren Zeiten Menschen tatsächlich an den Mast gebunden wurden, damit sie nicht freiwillig über Bord springen, um sich dieser Seekrankheit zu entledigen. Also es ist wirklich ich war auch letztens auf so einem Seekrankheits-Lehrgang-Training, ganz spannender Workshop, wo die Workshop-Leitenden, die sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt haben, auch nochmal darauf hingewiesen haben, dass es quasi keine andere Situation gibt, die nicht eine Krankheit oder auf irgendeine Art Substanz, Medikamenten, Drogen induziert ist, die den Körper zur kompletten Dissoziation bringen kann, einen menschlichen Körper, außer die Seekrankheit und eine Traumaspirale, also so eine posttraumatische Stressbelastung. Das sind so die zwei Sachen, die den menschlichen Körper komplett in eine Spirale bringen können, die einfach immer nur schlimmer wird, bis man komplett wegklappt. Das ist die eine Seite, die mich das Meer gelehrt hat. Und auf der anderen Seite bin ich ja zum Beispiel gibt es diese Momente dann auf dem Meer, wo man Menschen trifft und Menschen aus diesen Booten rausholt und die sich irgendwie wahnsinnig freuen und man auf einmal irgendwie auf so einem Schiff auf hoher See, wo man gerade noch irgendwie so eine Woche alleine in der Gegend rumgedümpelt ist und Rost geklopft hat, man so plötzlich so eine totale Party hat. Und wo auch so positive Emotionen ganz oft eine ganz andere Intensität nochmal annehmen. Auch so diese Erfahrung mit einer kleinen Crew, 3-4 Wochen auf einem Schiff zusammen, auf engstem Raum zu leben, zu arbeiten und eigentlich nur zu diesem Mikrokosmos-Maschine in dieser riesigen Maschine, die ja ein Schiff ist, irgendwie so seine Rolle zu spielen und alle arbeiten eigentlich nur für die gemeinsame Mission, die man hat und für dieses Schiff. Und das ist auch so eine ganz, man ist so komplett rausgelöst aus jeglichem Alltag. Das ist auch eine wahnsinnig intensiv positive Erfahrung. Und jetzt können wir eigentlich sehr gut die Überleitung zu dir machen. Ich war mir jetzt alles, was man noch zu diesem Thema sagen könnte, über nämlich auch die Historie von der Mittelmeerkrise und das Auf und Ab, was da so passiert. Aber wir haben uns heute Abend gedacht, ich lese eigentlich nur so Randgeschichten über die Seenotrettung vor und Luna liest eigentlich so ein bisschen übers Schiffsleben selber vor, weil in ihrem Roman nämlich ihr Protagonist auch irgendwann auf einem Seenotrettungsschiff landet und sie es sehr viel netter noch hingekriegt hat, dieses Schiffsleben und das Schiff selber, an dem auch mein Herz sehr hängt, zu beschreiben. Und deswegen höre ich es auch immer gern.
Genau. Mein Buch handelt von Aras. Aras ist in Syrien geboren und in Deutschland aufgewachsen und er erlebt die syrische Revolution aus der Entfernung. Und das Buch ist in 10 Kapitel unterteilt und findet immer am 15. März, dem Jahrestag der syrischen Revolution, statt. Und wir springen quasi eigentlich fast ans Ende 2019. Und da ist nämlich eben Aras auf einem Seenotrettungsschiff. 2019, der Himmel trank das Meer. Er öffnete die Augen und blickte auf Holz. Der Wecker klingelte leise. Er griff sich ins Ohr, entfernte die Ohrstöpsel. Mit der einen Hand, mit der anderen stellte er den Wecker aus. Das Rauschen der Maschine kehrte zurück, die Lüftungsanlage auch. Die Decke war nicht einmal einen Fuß entfernt, er konnte sich nicht aufsetzen. Er hatte tief geschlafen. Es überraschte ihn nicht, dass er hier so gut schlief. Am Ende des Tages war er immer so müde gewesen. Heute aber wachte er weniger munter auf. Heute, das merkte er, war er angespannt. Das Gefühl, diese kleine Aufregung, diese kleine freudige Aufregung, mit der er die ersten Tage gelebt hatte, sie war ein bisschen getrübt. Er kletterte aus der oberen Kajüte raus, eine Treppe gab es nicht, also stützte er ein Bein auf dem Waschbecken ab und ließ sich dann auf den Boden fallen. Bird, sein Kabinengenosse, lag noch im Bett. Das konnte er durch die kleinen, kurzen Vorhänge sehen. Es würde nur noch eine halbe Stunde Frühstück geben, dann fing das morgendliche Putzen an. Bird war das Gegenteil seines Namens und Aras war sich nicht sicher, ob Bird so lange schlafen wollte oder nicht anders konnte. Vielleicht hatte er auch seinen Wecker überhört. Schließlich beschloss Aras, ihn zu fragen, leise. Bird, are you awake? It's 7:30. Er konnte nur ein leises Murren hören. Aras suchte nach einer Jeans, seinen Arbeitsschuhen, Socken, dem Funkgerät. Er hatte zwar versucht, alles so hinzulegen, dass er nicht viel suchen musste, aber die Müdigkeit hatte den Vorsatz aufgeweicht. Seine Kleidung lag auf dem Stuhl, das Funkgerät im Bett, sein Handy auch, seine Kontaktlinsen im Kulturbeutel im Schrank. Keine Brille hier zu tragen, fühlte sich ungewohnt an, aber es schien ihm eine gute Idee. Sie könnten schnell runterfallen. Er ging ins Badezimmer, hebelte den Haken an der Tür hoch, um die Tür zu schließen. Er setzte sich auf das Klo, gegenüber war ein Schild angebracht. Don't throw toilet paper into the toilet. The engineers will know and come after you. An die Handbewegung musste er sich noch gewöhnen. Statt das Klopapier in die Toilette zu werfen, musste es in einen kleinen Eimer neben seinem rechten Fuß. Er dachte daran, dass er unter Stress sicher etwas vergessen würde, jede Tür einzuhaken oder zu schließen, das Klopapier beim Treppen hoch und runtergehen sich festzuhalten, weil sie ein bisschen zu steil waren, die Türen leise zu schließen, weil noch jemand schlief, den Kopf einzuziehen, um sich nicht zu stoßen, auf Stufen zu achten, auf keinen Tauen zu stehen, nichts liegen zu lassen, das Funkgerät zum Beispiel. Die Etikette musste auch gelernt werden. Immer Ordnung zu halten, beim Abräumen die Teller der anderen mitnehmen, vor dem Einräumen in den Geschirrspüler alles einmal abwaschen, die Wäsche aus der Waschmaschine immer in den Trockner zu werfen. Er fragte sich, wann er Zeit haben würde, Wäsche zu waschen, die Flusen aus der Maschine zu entfernen. Es drohte Feuer. Er trat in den Messroom ein. Die meisten hingen noch über ihren Schüsseln und Kaffeetassen, manche unterhielten sich, andere wichen sich in ihrer morgendlichen schlechten Laune aus. Das Frühstück hatte er noch nicht verstanden. Für Mittag und Abendessen war Kitty zuständig, aber für das Frühstück sie selbst. Doch er wusste nicht, wo er was finden konnte. Alles, was er auf dem Tisch sah, waren Müsli und Brot. Aber auf beides hatte er in den letzten Tagen keine Lust gehabt. Er hätte sich am liebsten ein Ei gebraten, war sich jedoch nicht sicher, ob er sich diesen Extrawunsch erfüllen durfte. Er würde Tage später feststellen, dass das Essen unter den Bänken verstaut war und dass er einfach in den Großraumkühlschrank gehen durfte, sich alles auf der linken Seite nehmen könnte. Er holte sich Kaffee, als ihn Leo fragte, wie er geschlafen habe. Leo hatte langes, welliges, schwarzes Haar, eine große Nase und schmale Lippen. Sie war Ärztin und er hätte sich gerne zu ihr gesetzt, wäre da noch Platz. Dort saßen bereits der Rettungssanitäter Ari und der RIP-Fahrer Corbin und einer der Able Seamen, ein etwas älterer Mann, Fox, klein, der von seinem früheren Job auf einer Luxusjacht erzählte. Nun sei er hier, weil er sich ein eigenes Bild von der Lage machen wolle. Er habe auch Freunde, die das alles nicht so positiv sehen würden und ihn zur Rede gestellt hätten, warum er jetzt hier sei. Tief und fest, antwortete Aras. Leo, aber ein Kaffee ist trotzdem nötig. Er lächelte sie an. Weißt du, wo die Milch ist? Fragte er. Sie deutete auf den Tisch nebenan. Nur Sojamilch, sie zuckte mit den Schultern. Der Messroom war ein schöner Raum in L-Form. Das Alter verlieh ihm Charme. An der einen Seite war ein Bücherregal, bei dem ein Holzbalken die Bücher vor dem Rausrutschen bewahrte und damit auch die Titel verdeckte. Dann waren da sogar ein Fernseher und ein DVD-Player, drei Tische und entsprechende Sitzbänke. Die Tische hatten einen Rahmen, so konnte nichts runterrollen. Sie waren aus Holz. Es war ein tiefes Braun. Bilder hingen an den Wänden, Hinweisschilder, ein Erste-Hilfe-Kasten, ein Feuerlöscher, eine Löschdecke. Ein Plüschdelfin versteckte sich in einem der Balken, der den Raum teilte. Ein Plüschhai hing von der Decke. Stühle auf der Seite ohne Bänke, alles aus schwarzem Plastik. Der Raum war funktional zusammengewürfelt und hatte doch etwas sehr Gemütliches, wie eine linke WG. Der Kühlschrank in der Ecke war übersät mit Aufklebern. Auf einem stand »Crew Love is True Love«. Head of Mission, Bosun und die Kapitänin kamen herein. Es wurde still. Bird huschte schnell hinter ihnen durch die Tür. Der Head of Mission, Jona, fing an zu sprechen. »Good morning, everyone. I hope you slept well. As you all know, one of the engines broke yesterday. This lovely ship is an old one. It happened before and we got it fixed. However, we still don't know what the exact problem is. But I'm sure we will find out today.« Er machte eine Pause, blickte aufmunternd in die Runde, erklärte ihnen, dass er verstünde, wie schwer es sei, nicht zu wissen, ob es rausginge oder nicht. Es sei schwer, weil es nicht in ihrer Hand läge wohl aber in den Händen der Engineers, dass sie alle nur hoffen können, dass die Engineers ihre Magie walten lassen würden. Derweil sei es wichtig, weiterzumachen mit den Vorbereitungen. Für heute stünden nach dem Putzen die große Feuerübung an, das erste RIP-Training, stationäre Arbeit und das Anti-Piraterie-Training. Der Bosun, Zwi, übernahm. Good morning from my side as well. First of all, let's give it up to the engineers. They are carrying a big burden right now. Er hielt kurz inne, ein Applaus brach sich Bahn. Dann, er wisse, dass das Warten schwer sei, auch psychologisch, dass es härter sei als das meiste, was ihnen draußen passieren könne. Es sei härter zu schlucken als eine Mission ohne Rettung überhaupt. Aber it does not mean that we will not prepare ourselves with the same energy, okay? Either way, we will learn a lot. And either way, we want to get this lady clean and ready for the next mission, even if we are not part of it. If you need to tap out, that's fine, I understand. But do give me a heads up, so we don't wait for you endlessly. For everybody else, I want you all to keep up the energy. We have a lot to do. For the morning cleaning, I think it's important to give a deep clean to the recovery area. Aras Blick fixierte Leo. Er wollte mit ihr putzen, zumindest eine scheinbar vertraute Person um sich haben. Sie hatte eine warme Ausstrahlung, als würde sie sich gut um ihn kümmern. Es war auch nicht ihre erste Mission wie seine. Sie gehörte zu den alten Hasen, ihre fünfte Mission in 3 Jahren. Er sah ihre Hand nach oben schnellen. Er tat es ihr gleich. Er wusste nicht einmal, für welchen Bereich sie sich gemeldet hatte, aber es waren nun nur die zwei. Wahrscheinlich waren es die Toiletten. Kitty erinnerte Zwi an die Spülmaschine. Ah, and we need 2 people for... I refuse to say it, Kitty. Kitty lächelte ihn feixend an. I think you mean the dishy-wishy. Yeah, that one. Not gonna say it. Ein allgemeines Gelächter brach aus. 2 meldeten sich für den Dienst. Es kam Bewegung in die Gruppe. Alle gingen Richtung Wäscheraum. Der Raum war klein und eng und heiß. Von Waschlappen bis Besen, von WD-40 bis Fore and Aft war dort alles zu finden. Leo scherzte mit Corbin über Zwi. He finally gave up on forcing us to use WD-40. You would think the Coast Guard is his enemy, but actually he hates Rust more, sagte sie. Well, he gave up because he knows the fight against Rust can't be won, but the one against the Coast Guard has at least some moments of victory. Danke.
Ja, danke schön, Luna. Vielleicht noch mal so kurz 2, 3 Sätze zu Lunas Buch, weil wir, glaube ich, nicht viel mehr heute leider draus hören werden. Aber es ist ein ganz fantastisches Buch. Es steht auch da ein paar Exemplare zum Verkauf. Lunas Roman über den syrischen Bürgerkrieg aus einer weit entfernten Sicht, aus der Sicht eines exilsyrischen Studenten in Deutschland, hat... Das ist ein sehr schönes und sehr zu unserem Thema des Abends passendes Kapitel, aber es hat noch sehr viel mehr zu bieten. Es hat eine wahnsinnig poetische Sprache. Es hat eine sehr intensive Heldenreise, auf der man nochmal diese ganze Geschichte des syrischen Bürgerkrieges, die, glaube ich, in Deutschland auch... Das ging so vorbei und man hat so die Bilder vom zerbombten Aleppo und vom zerbombten Homs vielleicht noch ein bisschen im Kopf, wenn man die damals gesehen hat. Aber irgendwie wirklich mal so ein bisschen so sich reinzufühlen in das, was die ganzen Menschen, die aus Syrien nach Deutschland gekommen sind, davor oder auch am Anfang des Krieges, von hier aus quasi miterleben durften und was das mit ihnen gemacht hat. Das tut, glaube ich, jeder Person in Deutschland, gerade auch im aktuellen Klima, nochmal sehr gut, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Und wo wir gerade bei persönlichen Erfahrungen sind, genau, Luna ist selber als Kind aus Syrien nach Deutschland gekommen, ist dann politisch sozialisiert worden. Auch eine schöne Geschichte, die ich vorhin gelernt habe. Luna war schon mal in Stuttgart, das ist 15 Jahre her. Und zwar, weil sie mit ihrem kommunistischen Eltern vor dem Assad-Regime 2001 geflohen ist, ist sie der familiären politischen Tradition treu geblieben und in Deutschland in die sozialistische deutsche Arbeiterjugend eingetreten und war mit dieser sozialistischen deutschen Arbeiterjugend schon mal auf einem Workshop hier in Stuttgart als Jugendliche, was ich schon mal sehr, sehr großartig finde. Und da werde ich nachher auch noch mal drauf zurückkommen. Aber erstmal wollte ich dich fragen, du bist dann, nachdem du dich davon so ein bisschen verabschiedet hattest, durch den Kultursektor gewandert bist, Autorin geworden bist, bist du mittlerweile auch bei Sea-Watch gelandet. Du warst vorher eine Weile beim Alarmphone, hast jetzt eine ganze Weile das Luftaufklärungsteam bei Sea-Watch geleitet oder koordiniert. Und genau, das war jetzt gerade eine persönliche Erfahrung auf dem Schiff. Auf dem Schiff warst du auch mal, aber ich wollte dich jetzt mal fragen, wie ist denn insgesamt deine persönliche Erfahrung mit der zivilen Seenotrettung vom Alarmphone bis jetzt ins Sea-Watch Airborne Team?
Das wäre noch ein anderes Buch. aber Gott sei Dank hast du ja eins geschrieben. es ist tatsächlich ein bisschen absurd, weil für mich war es, also ich habe 2015 natürlich mitbekommen, dass Sea-Watch entstanden ist. Und gerade 2015 war, glaube ich, insofern ein bedeutungsvolles Jahr, weil es, also wenn ich daran zurückdenke, wie ich in 2015 gedacht habe, es ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt darauf zurückblicke. Weil 2015 war eine ganz andere Form von Kritik möglich auf eine Art. Und das heißt zum Beispiel für mich, also es können sich ja bestimmt Leute noch daran erinnern, wie Menschen an Bahnhöfen gewartet haben mit Teddybären und das wurde dann irgendwie kritisiert, weil, also ich hatte selbst die Erfahrung zum Beispiel, dass mir jemand in der Bahn gesagt hat, willkommen, weil ich mit meinem Onkel auf Arabisch gesprochen habe und ich war nur so, ich bin hier schon seit 15 Jahren, aber danke. also das so plötzlich irgendwie, nur weil das quasi Thema ist, wird auch die Realität von Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund plötzlich wieder irgendwie sichtbar, obwohl sie ja die ganze Zeit da ist. Also genauso wie Peter gerade ja auch hervorgehoben hat, der Deutsche Gewerkschaftsbund ist massiv beeinflusst von Menschen, die keinen deutschen Pass hatten und in der Gewerkschaft waren. Also Fun Fact zum Beispiel, in Stuttgart hatte ein Drittel, also in den 70er Jahren, ein Drittel der IG Metall-Mitglieder keinen deutschen Pass. Und ich finde es einfach so krass, dass das irgendwie etwas ist, was man ja nicht für selbstverständlich wahrnimmt, sondern dass das irgendwie so ein Highlight ist. Und wenn ich jetzt darauf zurückblicke, also auf 2015, bin ich so, wow, das war möglich damals. Es ist unglaublich, weil wir einfach in so einem verschobenen Diskurs agieren, das für mich gefühlt, also zu dem Zeitpunkt, also zum Beispiel eben 2015, war ich so, wofür soll ich dankbar sein? Nämlich, also im Sinne von, das sind basic Menschenrechte, die wir verlangen. Die sind geschrieben in der Menschenrechtscharta seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Und jetzt mittlerweile sind wir aber an einem Punkt, wo wirklich de facto darüber diskutiert wird, ob man das, also das Asylrecht existiert sowieso so in der Form gar nicht mehr im Grundgesetz, aber ob man es eben symbolisch sogar auch noch streichen soll. Und das ist für mich irgendwie diese Absurdität, in der man lebt und dann versucht, aber trotzdem was Sinnvolles politisch zu tun, zeigt sich für mich halt auch in der täglichen Arbeit, die ich jetzt gerade bei Sea-Watch mache, weil sich natürlich an jedem Tag diese Absurdität halt auch irgendwie widerspiegelt. Und es gibt halt gute Tage. Es gibt gute Tage, an denen man weiß, okay, weil wir geflogen sind, wurden 60 Menschen gerettet, weil wir geflogen sind, wurden 100 Menschen gerettet, weil die sonst hätte die Medienaufmerksamkeit darauf nicht Druck aufgebaut, sonst wären sie quasi nicht entdeckt worden. Wir alarmieren natürlich, wenn wir bei der Luftaufklärung Schiffe sehen und die umliegenden NGOs fahren dann eben hin und retten die Menschen. Und das sind halt so die Wins. Und dann gibt es aber halt eben auch die großen Verluste, die es halt einfach die ganze Zeit gibt, von Schiffsbrüchen, von Interceptions durch die, also quasi Pushbacks von der sogenannten libyschen Küstenwache, die sogar noch tief, also wirklich weit in der maltesischen Such- und Rettungszone stattfinden. Das ist nicht einfach. Also vor allem auch mit dem Wissen, also keine Ahnung, für mich ist es irgendwie auch immer so eine Sache von, also Freundinnen und Freunde von mir waren auf diesen Booten so. Und so nah an dieser Realität irgendwie zu sein, ist irgendwie schwierig. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Und ich glaube vor allem so 2015, jetzt sage ich das so oft, aber ich glaube 2015 war für mich deshalb auch so besonders, weil für mich war es zum Beispiel so, ich konnte mir nicht vorstellen, auf einem Seenotrettungsschiff zu sein. Aber das, was ich stattdessen gemacht habe, war eben in der Ausländerbehörde zu übersetzen und dann zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, auch das ist politische Arbeit, weil auch das Menschenleben verbessert, genauso wie zum Beispiel eben die Gutscheinaktion, ist für mich halt irgendwie, das sind so die kleinen Anker, die ich mir irgendwie versuche, jeden Tag so zu setzen und zu sagen, okay, das ist der Grund, das ist irgendwie, dafür mache ich weiter.
Ja, du hast gerade gesagt, genau, dass du so nah dran bist. Gleichzeitig bist du sehr weit weg mit der Luftaufklärung. Vielleicht ist es auch, genau, so draußen hängen auch ein paar Bilder. Ich habe mir nicht groß die Mühe gemacht, die Einsätze, die in der Ausstellung gezeigt werden, wirklich nochmal zu erklären. Aber vielleicht nutzen wir auch die Gelegenheit nochmal ganz kurz, dass du nochmal kurz umreißt, gerade weil das auch nicht der bekannteste Teil der Seenotrettung ist, was eigentlich die Sea-Watch Luftaufklärung, das Sea-Watch Airborne Department und mittlerweile auch zwei andere NGOs noch machen.
Nicht im ersten Jahr, aber im zweiten Jahr, 2015 ist eben Sea-Watch in See gestochen und es gab einen Fall im August, bei dem ein Boot in der Nähe war, aber die Schiffscrew das Boot nicht sehen konnte. Also man hat ja Ferngläser und dann man kann horizontal einfach nicht so weit sehen, vor allem wenn es Wellen gibt. Und dieses Boot war mehrere Tage im Umkreis und irgendwann wurde es entdeckt. Und bis es entdeckt worden ist, waren aber schon zwei Menschen dehydriert und gestorben. Und dann gab es eben die Idee, dass es eine Luftaufklärung geben sollte, nämlich ein Flugzeug, also weil man von oben einfach besser sehen kann, dass Flugzeuge quasi um Sea-Watch fliegen oder dann 2016 waren es halt eben auch mehr NGOs, dass quasi das Flugzeug eine klassische Luftaufklärung macht, also wirklich halt ein Pattern fliegt und schaut, ob es Boote gibt. Und es ist so ganz, also es ist ein Flugzeug, wo vier Personen meistens drin sitzen, eine Pilotin oder ein Pilot, eine Tactical Coordinator Person, die quasi den Einsatz plant, eine Person, die hauptsächlich aus dem Fenster schaut und eine Person, die dokumentiert, also eine Fotografin oder ein Fotograf. Und gestartet sind wir dann 2016 mit den ersten Flügen über Ostern und dann 2017 war es quasi eine offizielle Operation, Teil von Sea-Watch. Und das Ganze machen wir zusammen mit Humanitarian Pilot Initiative. Das ist eine Schweizer Organisation von PilotInnen, die quasi eben den Part machen und vor allem auch alles, was mit, es tut mir leid, dass ich immer nur die englischen Begriffe sage, aber weil wir die so oft benutzen und ich manchmal vergesse, wie es auf Deutsch heißt, aber Maintenance, also die
Wartung.
Die Wartung, danke. Die Wartung der Flugzeuge, also das übernehmen die und die machen das komplett ehrenamtlich. Das heißt, die PilotInnen machen das wirklich während ihres Urlaubs. Genau. Und mittlerweile gibt es 3 Flugzeuge von Airborne, die das machen im Wechsel, damit wir wirklich das ganze Jahr über operativ sind. Und mittlerweile gibt es auch eben 3 Organisationen, was auch für uns natürlich eine gute Sache ist, weil wir uns natürlich dann auch abwechseln können in den Regionen, die wir fliegen können. Also das heißt, wir decken auch wesentlich mehr Gebiete ab dadurch. Und das kann ich jetzt leider nicht zeigen, aber es gibt online eine sehr, sehr gute Grafik darüber, wie viel wir abdecken und wie viel Frontex abdeckt. Und da kann man wirklich sehr eindeutig sehen, dass Frontex alles sieht. All die Boote, die wir später, für die wir später alarmieren, die wurden vorher von Frontex gesehen.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, dass sich auch da das Verhältnis massiv gewandelt hat, während wir 2016 noch mit diese zivile Seenotrettung noch ganz viel mit staatlichen Küstenwachen, mit staatlichen Militärs zusammengearbeitet hat, in Anführungszeichen, die uns die Menschen abgenommen haben von unseren Schiffen, die wir auch krasse Sachen teilweise zusammen erlebt haben. Also ich erinnere mich an die Berichte von Schiffsunglücken, bei denen dann Sea-Watch geholfen hat, den Militärs, die dazu verpflichtet waren, und wir waren nicht dazu verpflichtet, aber wir denen trotzdem geholfen haben, irgendwie die Leichen aus dem Wasser zu fischen. Und die sich nach und nach zurückgezogen haben und mittlerweile alles, was früher an Küstenwache, Militär, Schiffen in diesem Seegebiet vor der libyschen Küste unterwegs war, und das war wahnsinnig viel, insbesondere nach dem Krieg in Libyen 2011 und die folgenden Jahre, haben sich alle rausgezogen, und mittlerweile ist die ganze EU, das ganze Militär, die ganzen Küstenwachen eigentlich nur noch mit Flugzeugen und Drohnen da präsent. Und haben sich auch sehr stark darauf verlagert, melden uns auch keine Seenotfälle mehr, was eigentlich auch illegal ist. Eigentlich sind alle wir und die dazu verpflichtet, wenn ein Seenotfall gefunden wird, alle im Umkreis verfügbaren Schiffe darauf hinzuweisen. Was mittlerweile ganz oft passiert, auch mittlerweile nachgewiesenermaßen, ist, dass Frontex zum Beispiel dann eben nur die sogenannte libysche Küstenwache informiert, die Leute zurück nach Libyen ins Elend verschleppt und einsperrt ohne Gerichtsurteil auf unbestimmte Zeit und dafür Europa verwahrt. Da wir es jetzt schon knapp eine Stunde haben, würde ich mir meine Lieblingsfragen jetzt sparen und nochmal in den letzten Textteil gehen. Da kommt die libysche Küstenwache, war dann noch relativ frisch, 2017. Aber es ist eine andere Randgeschichte, die aus meiner Sicht auf keinen Fall vergessen werden sollte. Ich hätte sie beinahe selbst bei diesem Buch vergessen und habe sie noch so relativ am Ende dann da eingefügt. Aber sie ist eigentlich viel zu gut. Und gerade in diesen Zeiten tut immer wieder gut, die zu lesen. Und ich glaube, die meisten Menschen, vor denen wir sie gelesen haben, haben es auch genossen, dass dieses Buch auch was anderes zu bieten hat als den anstrengenden historischen Teil. Border Farce. Anderes Ende des Mittelmeers, anderer Seenotfall, andere Reaktion der Behörden. Nicht das Alarmphone, sondern das katalanische Rote Kreuz alarmierten 9 Seeleute aus Sri Lanka im Herbst 2017 vor der Küste Barcelonas. Ihr Schiff sei in einem Zustand der Verwahrlosung, ohne Treibstoff und mit defekten Navigationsinstrumenten, berichtete die Hilfsorganisation nach einem Besuch an Bord. Die Crew aus Sri Lanka hätte kein Trinkwasser, kein Essen und keine warme Kleidung. Die Seeleute wären erschöpft und hungrig und wollten von Bord gehen, um in ihr Land zurückkehren zu können. Ihre Löhne waren nicht bezahlt worden, ebenso wenig die Kosten für Treibstoff und Nahrungsmittel. Auch den zur Vorbereitung eines Einlaufens in den Hafen notwendigen Agenten hatte der Schiffseigner nicht beauftragt, weshalb sie gezwungen waren, über 2 Wochen vor der spanischen Küste auszuharren. Wenige Tage nach dem Bericht des Roten Kreuzes, das die Seeleute mit Lebensmitteln und Kleidung versorgt hatte, erlaubte die Hafenmeisterei von Barcelona dem Schiff aus humanitären Gründen die Einfahrt. Für die Crew an Bord der Sea Star ging damit eine Odyssee zu Ende. Begonnen hatte sie ein halbes Jahr zuvor im Golf von Aden. Dort vor der Küste Ostafrikas hatte die Seastar einem Shady Schweden namens Sven Thomas Eggerström als schwimmendes Waffenlager für sein maritimes Sicherheitsunternehmen gedient. Da sich diese Branche nach allzu großem Erfolg und dem damit verbundenen Einbruch der Piraterie am Horn von Afrika in einer Krise befand, suchte Eggerström nach neuen Verdienstmöglichkeiten für seine schwimmende Schrottlaube. Das Gesuch einiger Aktivistinnen der rechtsradikalen identitären Bewegung kam ihm da gerade gelegen. Die Nazi-Hipster hatten den Auftakt der ersten Kriminalisierungswelle gegen die zivile Seenotrettung im Mai 2017 mit einer mäßig erfolgreichen Blockade der Aquarius in Catania untermalt. Anschließend hatten sie ein Fundraising für eine eigene Mission zur See gestartet, woraufhin ihnen Eggerström sein Schiff mit Crew zur Charter anbot. Nachdem die identitären Landratten um Martin Sellner bereits in der Crowdfunding-Phase auf ernsthafte Schwierigkeiten gestoßen waren, PayPal hatte ihnen nämlich auf Druck aus der antifaschistischen Zivilgesellschaft das Konto gesperrt, nahmen sie das unkomplizierte Charterangebot von Eggerström gerne wahr. Vielleicht hätten sie sich die Zeit für einen kurzen Background-Check ihres Anbieters nehmen sollen, wie die antifaschistischen Rechercheurinnen der britischen Online-Plattform Hope Not Hate. Diese stießen nämlich recht schnell darauf, dass es sich bei dem Besagten um einen verurteilten Betrüger handelte. Vielleicht waren die völkischen Leichtmatrosinnen aber auch zu geblendet von dessen vorangegangenen Engagement als militaristischer Hüter europäischer Reichtümer vor den bösen schwarzen Piraten Somalias. Dem identitären Projekt Defend Europe jedenfalls verschaffte Thomas Eggerström von Anfang an den richtigen Anstrich. Das richtige Schiff verschaffte er mit Sicherheit nicht. Bereits auf dem Weg von Djibouti ins Mittelmeer wurde die Seastar mit den ersten Unwägbarkeiten konfrontiert. Noch vor der Einfahrt in den Suezkanal nahmen ägyptische Sicherheitskräfte das ehemalige Söldnerschiff Hobbs und durchsuchten es ausgiebig auf illegal mitgeführte Waffen und oder Söldnerinnen. Die Recherchen von Hope Not Hate zur realistischen Möglichkeit bewaffneter Unsicherheitskräfte an Bord könnten unter Umständen zu dieser Festsetzung beigetragen haben. Ebenso einige freundliche Hinweise aus dem arabischsprachigen Umfeld der zivilen Seenotrettung an die ägyptischen Behörden bezüglich der islamophoben Mission, auf der die Seastar unterwegs war. Da der Kapitän nicht imstande war, eine zufriedenstellende Crewliste zu präsentieren, zog sich der Arrest in Ägypten zusätzlich hin. Anschließend tat sich die Crew der Seastar schwer, entlang des Suezkanals jemanden zu finden, der ihnen Sprit verkaufen wollte. Nach eigener Aussage mussten sie große Teile ihrer mühsam gesammelten Spenden in überteuerten Schwarzmarktbenzin investieren, um überhaupt im Mittelmeer anzukommen. Und auch dort war der Ärger nicht vorbei. Nachdem der Bürgermeister von Catania bereits angekündigt hatte, dem Schiff die Einfahrt in seinen Hafen zu verwehren, stoppte die Seastar am 26. Juli im Hafen von Famagusta in Nordzypern. Noch bevor sie dort ihre Besatzung aus 6 jungen weißen Männern an Bord nehmen konnte, gingen erstmal 20 zum Steuern des Schiffes eindeutig überzählige, nicht weiße junge Männer runter. Laut Defend Europe waren die Jungs aus Sri Lanka als unbezahlte Praktikanten mitgereist. Der zypriotischen Menschenrechtlerin Faika Denis Pasha erzählten sie am Flughafen eine andere Geschichte. Zitat: Einige von ihnen sagten, sie hätten 10.000 Euro an Schlepperbanden bezahlt, um auf das Schiff zu gelangen und nach Italien gebracht zu werden. 5 von ihnen haben inzwischen Asyl beantragt, die anderen 15 sind nach Sri Lanka zurückgeflogen. 9 Besatzungsmitglieder, darunter der Kapitän und ein deutscher Identitärer, wurden kurzzeitig verhaftet. Der Verdacht: Menschenschmuggel und Urkundenfälschung. Nachdem die Schlepperbande wider Willen mitsamt ihrem Schiff und nicht noch ohne nochmal einen satten Aufpreis beim Tanken zu zahlen des Landes verwiesen worden war, konnte es endlich losgehen. Aber was eigentlich? Die kämpferischen Küstenschiffer hatten zuerst angekündigt, NGO-Schiffe aktiv blockieren zu wollen. Nachdem ihnen aufgegangen war, dass sie das in weitere rechtliche Schwierigkeiten bringen könnte, hatten sie ihr Mission Statement korrigiert. Sie wollten nun der durchstartenden libyschen Küstenwache, Zitat, Hilfe bei der Beendigung des kriminellen NGO-Wahnsinns leisten, Funksprüche der Seenotrettungs-NGOs überwachen und eingreifen, wenn etwas Illegales passiert. In der Realität sah der nationale Widerstand in internationalen Gewässern dann so aus. Am 5. August erreichte die SeaStar das Such- und Rettungsgebiet vor der libyschen Küste. Dort verfolgte sie für ein Stündchen die Aquarius. Auf Funk verkündete der kleine Österreicher mit den großen Ambitionen dem Rettungsschiff, dass die Mission Defend Europe nun begonnen habe und die Tage eurer unbeobachteten Machenschaften hier nun gezählt seien. Auf Social Media posteten Martin Sellner und seine braungebrannte Boyband kurz darauf Fotos, wie sie mit einem Megafon über die Reling hingen und der deutlich schnelleren Aquarius weitere Ansagen machten, während diese in der Ferne davonfuhr. Am darauffolgenden Tag nahmen die Abgehängten Kurs auf Tunesien, wo ihnen bereits das nächste Unheil drohte. Denn in Sarsis regte sich Widerstand aus der Zivilgesellschaft. Wenn die hierher kommen, werden wir den Tankplatz blockieren, erklärte Chamseddin Bourassine, der Vorsitzende der lokalen Fischerinnenvereinigung. Das ist das Mindeste, was wir tun können, wenn man bedenkt, was draußen auf dem Mittelmeer passiert. Muslime und Afrikanerinnen sterben. Hafenbehörde und Lokalpolitik schwenkten schnell ein, erklärten, sie würden niemals Rassistinnen hereinlassen und schickten die SeaStar weg. 5 Tage dümpelte das Schiff daraufhin ratlos vor der Küste herum. Nachdem sich die Open Arms bereits veranlasst gesehen hatte, freundlich Hilfe anzubieten, wenn ihr Hilfe braucht, gebt uns einfach Bescheid, wir sind eine Rettungs-NGO und haben ein Schleppboot, gelang es den glücklosen Grenzschützerinnen allerdings doch noch, an einem Offshore-Terminal im Golf von Gabes Treibstoff und Verpflegung zu bunkern. Aber der Klabautermann war noch lange nicht fertig mit ihnen. Am 11. August sandte der Nazi-Kutter eine Pan-Pan-Dringlichkeitsmeldung aus. Man habe technische Probleme und treibe ohne Motor im Meer herum. Nazis in Not. Wen schickt man da? Natürlich ein Rettungsschiff. Das MRCC Rom tat, trotz der Nähe zu Tunesien, seine Pflicht und entsandte die nicht weit entfernt patrouillierende CI zur Hilfe. Die Organisation kam der Aufforderung umgehend nach. Vereinsgründer Michael Buscheuer erklärte mit dem Verweis auf das Seerecht, in Seenot geratenen Menschen zu helfen, ist die Pflicht eines jeden, unterschiedlos zu ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Gesinnung. Wer einen Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die Nazi-Hipster lehnten das Hilfsangebot trotzdem ab. Nach einer eigenständigen, also vermutlich von der sri-lankischen Crew durchgeführten Reparatur und einem zweiten, ebenso kurzen wie erfolglosen Abstecher in die Saar-Zone, machten sich die frustrierten Ferienfaschisten mit ihrem knarzigen Kreuzfahrtschiff wieder auf den Weg Richtung Heimat. Hope Not Hate beglückwünschte sich noch dafür, zusammen mit lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen der SeaStar die abschließende Einfahrt nach Malta verbaut zu haben. Außerdem hatte man mittels förmlicher Beschwerden dafür gesorgt, dass die SeaStar bei der nächsten Hafeneinfahrt Priority One für eine Port State Control sei. Bevor es dazu allerdings kam, hatten die Ratten das sinkende Schiff bereits verlassen. Generation Identity muss vor Malta von Bord gegangen sein, denn anders hätten sie ihre Pressekonferenz in Lyon nicht erreicht, auf der sie 2 Tage später ihre siegreiche Kreuzfahrt ins Morgenland feierten. Schiffseigner Eggerström tauchte mit dem Chartergeld ab und kümmerte sich nicht weiter um seinen Seelenverkäufer SeaStar. Zurück blieben 9 sri-lankische Seeleute, deren entbehrungsreiche Odyssee noch lange nicht vorbei war.
Machen wir zusammen einfach, geht eh besser.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.